Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Das ist schön, wieder da zu sein. Freut mich sehr. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ich verspreche euch, da wird einiges los sein heute. Einiges, von dem ich sage, das ist richtig ein richtig gutes Thema, das ist ein richtig gutes Buch, das ist ein richtig guter Gast zum Beispiel. Großes Thema in dieser Woche, der Tod der Queen. Und ich kann euch sagen, mich hat das richtig verhauen. Die kommt auch in Post von Martina vor, weil es mich so berührt hat. Ich glaube, dass es vielen von euch genauso ging. Die Queen war irgendwie immer da, ne? Also wir kennen das jetzt so, dass über 70 Jahre auf dem Thron, 96 Jahre alt, für uns ist sie sowas Beständiges, etwas, was einfach da ist, etwas, was Halt gibt, etwas, an dem man sich auch so ein bisschen orientiert und an dem man auch mal guckt, was macht sie denn jetzt? Legendär diese Sache bei dem Tod von Lady Diana, wo sie erst so zögerlich war und dann so gar nichts nach außen hat dringen lassen. Und ich finde, was man von ihr echt lernen kann, ist diese Adaption, die ist einfach in der Lage, neue Sachen aufzunehmen, neue Schwingungen zu sehen und dann eben auch entsprechend zu reagieren. Bei Diana hat das den Anfang genommen. Da wurde es für uns so ganz bewusst, dass sie plötzlich gemerkt hat, hey, hier geht's jetzt nicht darum, dass ich still und in Ruhe trauere und mich um meine Kinder und Enkel kümmere. Hier geht's auch darum, dass ich nach draußen gehe und zu meinem Volk spreche und sagen, und denen auch sage, dass mich das berührt, dass mir das wehtut, dass ich trauere. Und das, finde ich, ist etwas, wo man sich wirklich an ihr ein Beispiel nehmen kann, weil sie immer in Bewegung war, weil sie nicht stehen geblieben ist, obwohl man das ihr ja hätte durchaus zutrauen können in ihrem Alter und in ihrer Rolle, in der sie steht. Sie hätte ja nicht unbedingt an Veränderung glauben müssen. Aber sie hat es und sie hat die auch gelebt. Und das, finde ich, ist was Großartiges. Und wo wir da jetzt schon sind, komme ich dann auch gleich zur Post von Martina. Und die geht, wie gesagt, an Queen Elizabeth. Liebe Queen Elizabeth, es hat mich kalt erwischt, obwohl wir es alle hätten ahnen können in ihrem Alter. Aber sie haben sich nichts anmerken lassen. Bis zum vorletzten Tag ihres Lebens haben sie gearbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Mit 96, da war nichts mit Hinlegen und Ausruhen. Sie haben erstmal die neue Premierministerin begrüßt und dann haben sie festgestellt, dass es ihnen nicht so gut geht. 48 Stunden später waren sie tot und die Welt hat geweint. Ja, sie waren nicht einfach, weil sie geradeaus waren und tough und kontrolliert. Menschen wie sie sind nicht leicht zu nehmen. Aber wenn sie etwas geben, dann geben sie alles von sich. Und genau das haben sie ihr Leben lang getan. Sie haben sich ganz in den Dienst der englischen Krone gestellt. Das war ihre Aufgabe und die haben sie gemeistert bis zum Schluss. Ich habe sie nicht immer verstanden, aber ich habe sie sehr gemocht. Und ich habe sie bewundert für diese Disziplin und Entschlossenheit. Und manchmal habe ich mir gewünscht, es gäbe auf dieser Welt mehr Menschen wie sie. Menschen, die nicht jammern, sondern die was tun und die sich auch mal hinten anstellen und sich in den Dienst von etwas stellen. Trotz des Titels, trotz der Königin, gab es bei ihnen viel Privates, was ich sehr mochte. Die Liebe zu Tieren zum Beispiel. Ich glaube, da konnten sie wirklich sie selbst sein. Tiere machen keine Unterschiede zwischen Königinnen und Bettlerinnen. Und deshalb war ihnen die Gesellschaft ihrer Pferde und Hunde wohl manchmal lieber als die von Menschen. Kenne ich und verstehe ich. Ich habe geweint, als ich von ihrem Tod hörte. Und am Montag habe ich gleich wieder geweint, als der Wagen mit ihrem Toten Körper darin zum letzten Mal durch die Landschaft um ihr geliebtes Balmoral gefahren ist. Ein Abschied für immer und ich habe sie förmlich winken sehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und ich danke Ihnen für all die Jahre, die Sie uns Beständigkeit und Halt gegeben haben. Und ich wünsche mir für Sie, dass Sie da, wo Sie jetzt hingehen, Ihren geliebten Mann Prinz Philipp treffen und all ihre Hunde und Pferde, die vor ihnen auf die Reise gegangen sind. Und ich wünsche ihnen, dass es dort ein Marmeladensandwich für sie gibt. Liebste Grüße, ihre Martina. Ja, das ist schon so. Diese Frau hat uns eine ganz lange Zeit begleitet. Und ich finde, das, was da gerade in England passiert, dieses große Staatsbegräbnis, dieses königliche Begräbnis, dieses Abschiednehmen so Stück für Stück, das hat auch etwas Heilendes. Also man kann selbst im steifen England, wie wir immer sagen, diese Trauer auch nach außen tragen. Habt ihr die Blumen gesehen, die da abgelegt werden? Das ist ein Wahnsinn. Die Leute wollen dann auch was machen und die wollen auch trauern und die wollen darin auch gesehen werden. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass das auch geht und dass man das so machen kann. Wir gucken mal auf die Promis in dieser Woche. Da ist Kinostar Elias Mbarek und der hat's ganz heimlich gemacht. Auf Ibiza heiratete er seine Freundin, die amerikanische Schauspielerin Jessica Rizzo. Alles ganz versteckt und ungesehen in einem romantischen Ort in Escubels auf Ibiza. Und man hat ja vorher kaum was von dieser Liebe erfahren. Erst letztens, im Winter letzten Jahres, glaube ich, hat er ab und zu mal einen Beitrag auf Instagram mit einem Herzchen drauf auf ihrer Seite geliked. Und jetzt ist diese Liebe besiegelt. Aber ich sag euch, ich bin mir sicher, dass wir trotzdem nicht viel davon in der Öffentlichkeit sehen werden. Der Elias Mbarek macht auf mich so den Eindruck, als wollte er sein Privatleben, was man ja auch verstehen kann, wirklich extrem schützen. Ganz anders ist diese Woche Schauspieler Sky Dumont nach vorne geprescht. Der hat nämlich richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Es kommt ein neues Buch von ihm auf den Markt und da muss man schon mal so ein bisschen Gas geben und ein bisschen trommeln und so ein paar Sachen sagen, die dann im Gedächtnis bleiben. Frisch und frei hat er nämlich über Sex im Alter erzählt und dass eigentlich alles viel besser wird und dass man mit 75 sich vollkommen anders verliebt als mit 25 und dass die ganze Körperlichkeit eine andere Bedeutung spielt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles so genau wissen wollte. Ich erspare euch noch mehr Details, aber es ist schön, dass es ihm so gut geht. Boxlegende René Weller kann einem richtig leid tun dagegen. Er hat Alzheimer und wird von seiner Frau Maria hingebungsvoll gepflegt, aber das Geld ist knapp. Er hat ungefähr 500.000 Euro Steuerschulden gehabt. Und da sind wir in so einem Moment an der Stelle, wo ich sage, also Steuerschulden, das ist was ich nicht ganz verstehe, weil das müssen wir alle bezahlen. Ob das jetzt 500.000 sind oder 500 oder auch nur 50 Euro, jeder von uns muss eine Steuererklärung machen und eben auch eine Boxlegende. Aber lassen wir es mal dahingestellt sein. Man sagt auch, dass viele seiner ehemaligen Freunde ihn abgezockt haben, als er noch viel auf der hohen Kante hatte und er wird auch gut gelebt haben, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Maria bleibt trotzdem treu an seiner Seite und hat erzählt, dass René lächelt, wenn sie die Musik von Peter Maffay für ihn auflegt. Und das hat Peter Maffay wohl mitbekommen und hat die beiden jetzt nach Stuttgart in eines seiner Konzerte eingeladen, so richtig mit VIP-Lounge und so. Und ich fand, das war eine mega schöne Geste, das hat mir total gut gefallen, dass so ein Peter Maffay so offenen Auges durch die Welt geht und mitbekommt, wenn es jemandem schlecht geht und dann versucht, was zu tun. Das fand ich mega, das hat mich wirklich beeindruckt und berührt und ich sah an den Bildern, auf denen René Weller total gestrahlt hat, dass es ihm auch sehr, sehr gut getan hat. Ich habe das Buch der Woche für euch. Und da ist der wohl bekannteste Kriminalbiologe der Welt zugange, nämlich Marc Benecke. Der hat's echt drauf, uns Kriminalfälle zu erklären. Ich stehe ja echt auf True Crime, aber wenn es dann der Chef in Anführungsstrichen erzählt, wird's noch spannender. In Mordspuren rekonstruiert Benecke Kapitalverbrechen, trägt Fakten zusammen und bringt mit neuen Informationen Licht in vertrackte Fälle. Diese realen Verbrechen sind so fesselnd und genau nacherzählt, dass man kaum Luft holen kann. Die ersten Sätze, und schnallt euch an, das ist nicht so leicht verdaulich im wahrsten Sinne. Was schmeckt so gut wie Menschenfleisch? Roher Thunfisch. Das wäre jetzt ein schöner Witz aus der Selbsthilfegruppe moderner Kannibalen, wenn die Wirklichkeit ihn nicht schon längst eingeholt hätte. Aus den Notizen von Isai Sagawa im Juni 1981. Sie ist eine schöne Frau. Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ich habe sie zu mir nach Hause eingeladen, zu einem japanischen Abendessen. Sie nimmt an. Nach dem Essen bitte ich Sie, ihr mein Lieblingsgedicht aus dem deutschen Expressionismus vorzulesen. Als sie geht, kann ich sie immer noch riechen, dort, wo sie auf dem Bett gelesen hat. Mein Verlangen ist groß, ich will die Frau essen. Sie wird für immer ein Teil von mir sein. Nun, ihr könnt euch denken, dass das nicht gut für die schöne Vorleserin ausging. Ja, das ist harter Tobak, was Bennecke uns dazu mutet. Und wenn ich das in einem meiner Thriller geschrieben hätte, dann würden alle sagen, boah, ist das brutal. Aber Tatsache ist, dass das, was er erzählt, tatsächlich passiert ist und dass die Realität immer noch das Grausamste ist, was man erleben kann. Benecke erzählt von Kannibalen, von perfekten Verbrechen, von Nerds, von Serienmördern und von der langen Suche nach der Wahrheit. Es hat mich zwischendurch echt geschockt und das will was heißen, weil ich bin nicht so leicht zu schocken, aber es ist dann auch wieder unfassbar gut. Marc Benecke, Mordspuren, ist bei Bastei Lübbe erschienen. Das ist ja so eine Sache mit den Rechtsmedizinern. Da muss man schon ein bisschen hartgesotten sein, um das alles so nachzuvollziehen. Vor allen Dingen, weil diese Menschen selbst da so gar keine Berührungsängste haben und meistens voraussetzen, dass wir die auch nicht haben. Marc Benecke ist da schon so ein bisschen, dass er auf uns aufpasst, in Anführungsstrichen. Aber er ist auch jemand, der Tacheles redet, der also tatsächlich sagt, wie es ist. Das ist auf der einen Seite unfassbar faszinierend. Auf der anderen Seite ist es, es ist hart. Also es ist zumindest mal kein Tatort. Und um den geht's jetzt. Und das ist der Fernsehtipp. Und ich kann euch sagen, das ist echt ein spannender, schnörkelloser, gut durchdachter Tatort. Das ist ja heute leider am Sonntagabend keine Selbstverständlichkeit. Was haben wir schon alles für Tatorte gesehen, wo wir uns echt so vor den Kopf gehauen haben und gedacht haben, boah, Freunde, nee, jetzt nicht echt, oder? Dieser ist gut. Der Mörder in mir, mit dem Team von Richie Müller und Felix Klare. Es gießt wie aus Eimern, dann ein Rumpeln und ein rotes Basecap hängt am Scheibenwischer. Hätte Ben Delien genau nachgesehen, dann hätte er den sterbenden Obdachlosen im Straßengraben entdeckt. Aber der Anwalt ist genervt und überarbeitet und fährt weiter. Der Chef macht Druck, zu Hause wartet noch ein Berg Arbeit und der Babysitter muss abgelöst werden. Während die Kommissare Lannert und Boots in mühseliger Kleinstarbeit herausfinden müssen, wer Peter Köster anfuhr, versuchen Ben und seine Frau, die Spuren zu verwischen. Doch die Schlinge zieht sich immer enger zu. Unfallzeugen gibt es keine, da ist sich Ben sicher. Aber dann steht da die Reinigungskraft Laura vor der Tür, die im Unfallwagen das rote Basecap des Obdachlosen fand. Die große Frage ist, wann wird aus Fahrerflucht Mord? Die Antwort heißt, dann, wenn sich der Flüchtige auch im Nachhinein nicht stellt. 4 parallel erzählte Geschichten. Die Geschichte der Polizeiarbeit, die des Täters, die des Opfers und die von Laura fügen sich nach und nach schlüssig zusammen. Es gibt keine Suche nach dem Täter, denn der steht ja von Anfang an fest und ich mag sowas ja sehr. Das ist so eine Psychostudie. Tatort, der Mörder in uns, kommt am Sonntag wie immer um 19:45 in der ARD und dann natürlich auch in der ARD-Mediathek. Wir kommen jetzt zum Gast der Woche und das ist ein Mann, auf den ich mich sehr, sehr freue, denn es geht um Liebe und um Beziehungen. Das, was wir Menschen uns am meisten wünschen, ist eine gut funktionierende Partnerschaft. Jemand, den wir lieben, der uns liebt, dem wir vertrauen, mit dem wir alt werden. Diese Sehnsucht scheint tief in uns verankert zu sein und dennoch ist es schwer, so richtig glückliche Paare zu finden. Aber man guckt auch immer nur davor. Bei mir ist heute Professor Michael Lehofer. Er ist Psychologe, war schon in verschiedenen Kliniken tätig, unter anderem als ärztlicher Direktor der Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz in Österreich. Daher stammt er auch und er ist sehr bekannt als Referent und als Autor. Sein neuestes Buch beschäftigt sich eben mit den Beziehungen. 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer heißt es und ist bei Gräf und Unser erschienen. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, lieber Professor Lehofer.
Ja, schönen guten Tag.
Machen wir es uns denn selber schwer, glücklich in einer Beziehung zu sein? Was sagen Sie?
Na, das glaube ich nicht, dass man sich selber schwer macht. Aber unsere Struktur führt halt dazu, dass wir oft Probleme in Beziehungen haben. Gerade weil wir es so ersehnen, dass wir die Vollkommenheit erreichen in Beziehungen. machen wir es uns schwer, weil die Erwartungen zu groß sind.
In Ihrem Buch sagen Sie, dass gute Beziehungen oft eines gemeinsam haben. Die Männer werden von den Frauen bewundert und die Frauen werden von den Männern gesehen. Warum ist das so wichtig?
Es ist so, dass evolutionsbiologisch in Zweierbeziehungen zwischen Mann und Frau offensichtlich es einen Sinn macht, dass die Frau die Führung übernimmt. Die Sozialpsychologie hat festgestellt, dass Frauen mehr Interesse an Beziehungen haben als Männer. Und das führt man darauf zurück, dass in der Urzeit des Menschseins natürlich bis heute die Frauen in gewisser Weise von den Männern abhängig sind in Bezug auf die Aufzucht ihrer Kinder. Und dadurch haben sie ein hohes Interesse, die Männer an sich zu binden, während bei Männern das etwas anders gelagert ist. Und daher ist es so, dass Frauen durch die Bewunderung die Männer an sich binden, während sie quasi als Führungskräfte in den Paarbeziehungen gesehen werden müssen. Das ist ziemlich ähnlich in Firmen. Auch Chefs werden normalerweise eher lieber gesehen als bewundert, weil Bewunderung ist Bewertung und das will man eigentlich als Chef nicht.
Warum suchen wir uns denn oft einen Partner aus, das findet man oft, das sieht man auch bei sich selbst, der an Mutter oder Vater erinnert, auch wenn wir das gar nicht so bewusst wahrnehmen, aber das scheint so zu sein, oder?
Ja, freilich, weil die Partnerwahl sehr stark durch frühe Erfahrungen getriggert ist und zwar interessanterweise durch positive und durch negative Erfahrungen. Wir wollen sozusagen die Kindheit einerseits wiederholen, indem wie sie gut war, in dem, wie sie uns gefördert hat, das Jahr der Kindheit wiederholen. Und andererseits haben implizit die Beziehungen auch die Absicht, die Verletzungen der Kindheit zu reparieren. Und so suchen wir uns oft einmal Partner, die quasi dieses gesamte Potpourri an Erfahrungen, gut und schlecht, der Kindheit wiederholen. An dem scheitern ja Beziehungen oft.
Herr Professor Lehofer, lassen Sie uns mal über Sex sprechen. Warum sind Beziehungen nach dem ersten Sex nicht mehr das, was sie waren? Etwas verändert sich durch die Sexualität.
Ja, in der Sexualität, die ja nichts anderes ist als eine Art von Begegnung, versteht man den anderen besser. Bevor man den ersten Sex hat, hat man so Fantasien vom anderen. Aber in der Begegnung spürt man sehr stark, ob der andere passend ist oder nicht. Und daher durch diese tiefe Begegnungserfahrung verändert sich sozusagen die Perspektive auf den anderen. Entweder man ist stärker gebunden oder es ist klar, dass man den anderen als Partner nicht haben will.
Warum wird der Sex in langjährigen Beziehungen oft immer weniger?
Das ist ein interessantes Phänomen. Es ist nämlich so, dass der Sex daran gebunden ist, dass man sozusagen das andere faszinierend findet. Und im Lauf einer Paarbeziehung wird man sich oft sehr vertraut und interessanterweise ist genau die Vertrautheit das, was das Interesse am Sex tötet. So jedenfalls weiß es die Sexologie. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn man eine langjährige Beziehung hat, wo man dieser Vertrautheit entkommen kann, sehr wohl, indem man nämlich Intimität lebt. In der Intimität, die in gewisser Weise erstaunlich im Widerspruch zur Vertrautheit steht, in der Intimität wird der andere immer als neu wahrgenommen, als interessant, ein unermesslich tiefes Gefäß, quasi eine unermesslich tiefe Persönlichkeit. Und wenn man den anderen immer wieder als neu empfindet, dann bleibt auch die Sexualität interessant.
Eigentlich weiß man ja immer, warum man keinen Sex hat. Aber reden wollen die meisten Paare nicht miteinander darüber. Dabei könnte das viel ändern, oder?
Ja, nicht immer. Viele Paare, die keinen Sex mehr haben, obwohl sie vorher guten Sex hatten, die haben deswegen keinen guten Sex mehr, weil sie eine Beziehungskrise nicht bewältigt haben. Und wenn man zusammenbleibt, aber eine Beziehungskrise nicht bewältigt hat, muss man irgendeinen Aspekt der Begegnung miteinander irgendwie canceln, dass man es quasi noch miteinander aushält. Es gibt auch Paare, die haben nach wie vor gute Sexualität miteinander, können aber nicht miteinander sprechen. Mhm. Ich habe oft Paare kennengelernt, die sagen voneinander, ich kann mit niemandem so schlecht sprechen auf der Welt wie mit meinem Partner. Mhm. Die haben oft aber Sexualität.
Okay, also irgendwas ist dann nicht im Gleichgewicht quasi.
Irgendetwas ist nicht bearbeitet und es entsteht sozusagen eine Feindseligkeit zwischen den Partnern, die quasi dann ihren Weg sucht. Mhm. Man muss immer schauen, und das ist ja die Arbeit an der Partnerschaft, dass man den Frieden schafft.
Michael Lehofer ist Professor für Psychologie und der sagt, dass es durchaus Erkenntnisse darüber gibt, wie eine Beziehung auf Dauer glücklich sein kann. Die hat er zusammengetragen in seinem Buch 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer. Herr Professor Lehofer, wenn es in der Beziehung nicht klappt, dann ist es oft so, dass Affären begonnen werden. Sie sagen in Ihrem Buch, dass verheiratete Männer so gut wie nie ihre Frau verlassen, obwohl sie es immer wieder versprechen. Wieso?
Ja, es ist natürlich so, dass Affären in erster Linie dann begonnen werden, wenn man mit der ursprünglichen Beziehung nicht zufrieden ist. Und dann holt man sich eben in einer außerehelichen Beziehung oder in einer außerpartnerschaftlichen Beziehung das, was man in der Beziehung nicht bekommen hat. Und damit ist es natürlich so, dass man die ursprüngliche Beziehung auch weiterleben kann, weil man quasi kein Defizit mehr hat. Mhm. Die außerehelichen Beziehungen dienen also dazu, dass man bei dem ursprünglichen Partner bleiben kann. Und daher fällt es im Grunde genommen kaum jemanden ein, seine ursprüngliche Partnerin oder seinen Partner zu verlassen, wenn man eine Affäre hat.
Weil man ja beides hat.
Weil man ja beides hat. Weil man dann wieder quasi das hat, was man braucht.
Glauben Sie an die Monogamie? Also, dass man für sein Leben lang bei einem Partner bleibt?
Die Monogamie, so zeigt sich, ist in gewissen Kreisen, die sozial und emotional relativ unabhängig sind, eigentlich ein eher seltenes Phänomen, dass sie wirklich gelebt wird. Aber trotzdem ist die Monogamie natürlich eine schöne Vision, weil irgendwie haben wir im Herzen alle die Sehnsucht, dass ein Mensch einem alles sein könnte und man für einen anderen alles sein könnte. Und die Frage ist natürlich, ob wir diese Vision aufgeben sollen, nur deswegen, weil sie offensichtlich etwas irreal ist.
Es ist ja auch so, dass man immer die letzte Entscheidung hat, diesen Schritt in einen Seitensprung oder in eine Affäre zu gehen. Manche sagen ja, so ein Seitensprung ist nicht schlimm und dass er eine Beziehung beleben kann. Sie sagen, ein Seitensprung ist eine schlimme Erkrankung in einer Beziehung.
Ja, auf alle Fälle. Natürlich gibt es Beziehungen, die miteinander offen im Sinne der Polyamorie quasi über weitere Beziehungen sprechen und sich das gegenseitig erlauben. Aber meine persönliche Erfahrung, und da gibt es sicher Ausnahmen, das ist kein Zweifel, aber meine persönliche Erfahrung mit Klientinnen und Klienten ist so, dass sich früher oder später das Bindungsbedürfnis beim einen oder beim anderen dann doch durchsetzt und dass es dann doch zu großen Verletzungen kommt.
Sprechen wir mal über Kinder. Die sind ja oft ein Härtetest für die Beziehung.
Ja, es hat sich gezeigt, dass Kinder tatsächlich Beziehungen nicht zusammenhalten, sondern eher auseinanderbringen. Und zwar über das Phänomen, dass Frauen sich in der Belastung, die Kinder darstellen, oft alleingelassen fühlen von ihren Männern. Männer glauben ja fälschlicherweise, Frauen lieben es, sich zu entäußern, wenn sie Kinder haben und aufziehen. Aber Frauen haben natürlich instinktiv eine große Nähe zu ihren Kindern und eine große Liebe und opfern sich natürlich auf. Nichtsdestotrotz ist es doch ein Gefühl der Entindividualisierung für die Frauen, die sie nicht besonders gern auf sich nehmen. Und das ist unter Männern nicht so sehr bekannt.
Womit wir dann wieder beim Anfang unseres Gespräches sind, dass Frauen eben auch gesehen werden wollen, ne?
Genau. Frauen wollen wahrgenommen werden in ihrer Belastung und sie wollen anerkannt werden und gewürdigt werden in ihrer Belastung und sie wollen auch unterstützt werden. Dann, glaube ich, geht das Herz auf und dann können Paarbeziehungen auch bei Kindern, die existieren, doch eine Entwicklung nehmen.
Zum Abschluss, was würden Sie uns raten? Was ist ganz besonders wichtig für eine glückliche Beziehung? Der ultimative Tipp vom Fachmann.
Der ultimative Tipp ist, dass beide Partner die Hüter der Intimität sind. Und zwar sowohl der geistigen Intimität als auch der körperlichen Intimität, was nicht nur Sexualität bedeutet, sondern vor allem körperliche Berührung. Besonders wichtig ist, dass man lernt, miteinander zu schwingen. Das nenne ich die spirituelle Übereinkunft. Dass man sozusagen die Zauberhaftigkeiten des Lebens teilt. Aus dieser Energie nähert sich dann auch die andauernde geistige, emotionale und auch körperliche Beziehung.
Lieber Professor Lehofer, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und ich kann Ihr Buch 40 verrückte Wahrheiten über Frauen und Männer von Professor Michael Lehofer bei Gräfe und Unzer erschienen nur empfehlen. Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Faszinierendes Gespräch, oder? Mich hat das total getoucht irgendwie, weil es so viele wahre Aspekte hatte und wir uns in unserem Alltag über viel davon gar nicht bewusst sind, sondern wir nehmen das hin, was da passiert, ohne es so zu reflektieren. Und da hat Professor Lehofer uns wirklich bei geholfen. Das war's auch schon für mich, für meinen Podcast. Und ich habe jetzt natürlich noch für euch den Spruch der Woche. Der kommt in dieser Woche von Johnny Depp. Der ist irgendwie immer gut für einen guten Spruch. Und ich finde, der hier, der trifft's auch wieder mal. Die einzigen Geschöpfe, die weit genug entwickelt sind, um reine Liebe auszudrücken, sind Hunde und Kleinkinder. Ich finde, da hat er absolut recht. Und verabschiede mich mit diesen Worten von Johnny Depp. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Das geht überall da, wo es gute Podcasts gibt. Da kann man so ein Häkchen dran machen und dann wird man immer informiert, wenn ein neuer Podcast dann zur Verfügung steht. Und wie auch immer wir uns hören, ob hier in diesem Podcast, der ja schon immer freitags da ist, also so ein bisschen einen Vorteil hat gegenüber meiner Radiosendung, die immer am Samstag kommt, zwischen 13 und 17 Uhr. Also egal, wie wir uns hören, will ich damit sagen. Passt bitte gut auf euch auf, bis wir uns wieder hören. Das ist wirklich eines der wichtigsten Sachen, finde ich, die es gibt. Das gut aufeinander aufpassen.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.